Guten Morgen, ihr Lieben. Nun sehen wir uns wieder nur so durch die Flimmerkiste. Aber immerhin, es funktioniert und wir bleiben dran. Bevor ich mit unserer Predigtserie über die Seligpreisungen bzw. die Königreichskultur weiterfahre, möchte ich uns allen einen Bibelvers in Erinnerung rufen. Unsere Heimat ist im Himmel. Von daher erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird in seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Philipper 3,20. Halten wir uns immer wieder vor Augen, wir sind hier nur auf der Durchreise. Und auf dieser Durchreise haben wir ein Ziel und einen Auftrag, Jesus Christus zu verherrlichen. Mit allem, was wir sind und haben und tun. Dazu soll auch diese Predigtserie mit dem Thema über die Königreichskultur Gottes dienen. Wir haben uns darum entschieden, die begonnene Serie weiterzufahren und nicht alles von Corona durcheinander bringen zu lassen. Ich beginne mit einer kleinen Wiederholung. Jörg hat die Serie gestartet mit der ersten Seligpreisung. Selig sind die, die da arm, geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich denke, wenn wir unsere geistliche Armut vor Gott einsehen, dass wir vor Gott kapitulieren und einfach ehrlich bekennen, ohne Gott bin ich geistlich bankrott. Das ist die Grundlage überhaupt für unser Leben mit ihm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir auf der ganzen Länge ohne Gott bankrott. Diesem Zustand der menschlich-geistlichen Leere sollte Hunger und Durst nach Gott selber folgen. Das ist die Voraussetzung, dass wir sanftmütig, reinen Herzens, friedfertig und barmherzig sein können. Wisst ihr noch? Das Ziel der Bergpredigt, das ganz am Schluss der Seligpreisung im Vers 16 steht. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus' Absicht war es, seinen Jüngern einen Lebensstil zu schaffen, der die Menschen zum Nachdenken über ihren Gott bzw. dessen Wesen anregen sollte. Die erste Bitte im Vaterunser, das ja im Mittelpunkt der Bergpredigt steht, lautet: Geheiligt werde dein Name. Um dies drehte sich alles im Leben von Jesus. Gottes Name soll geheiligt, soll verherrlicht werden. Und um dies sollte sich alles in unserem Leben drehen. Heute machen wir uns Gedanken zu Jesu Aussage: Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Passion übersetzt so: Wie zufrieden oder befriedigt sind die, die Barmherzigkeit sichtbar machen, denn Barmherzigkeit wird auch an ihnen sichtbar werden. Ich denke, wir müssen erst einmal definieren, was Barmherzigkeit eigentlich ist. Barmherzigkeit ist ein Ausdruck freundlicher Rücksichtnahme oder des Mitleides, der den Benachteiligten Erleichterungen schafft. Zärtliches Mitgefühl, manchmal auch eine Milderung eines Urteils oder einer Strafe. Das hebräische Verb Racham wird wie folgt definiert: Glühend vor inniger Gefühlsregung, herzlich mitempfinden, liebesvolles sich sorgen. Der Begriff ist verwandt mit dem hebräischen Wort von Mutterleib oder auch Eingeweide, die berührt werden, wenn jemand herzliches Mitgefühl oder Erbarmen bekundet. Wikipedia schreibt: Barmherzigkeit ist in der christlichen Tradition keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern eine Eigenschaft Gottes, die der Mensch einerseits durch die ihm innewohnende Gottesliebe besitzt und die ihm andererseits in höherer Form und unerschöpflich durch Gott selber zuteil wird. Einfacher ausgedrückt heißt das, Barmherzigkeit sind wir nicht auf uns selber, sondern weil ein barmherziger Gott in uns wohnt. Ich finde das super auf den Punkt gebracht von Wikipedia. Weil wir selber erfahren haben, wie großzügig, gütig, geduldig, mitfühlend, anteilhabend, fürsorglich und liebevoll Gott mit uns ist. Und weil genau dieser Gott in uns lebt, deswegen können wir diese Eigenschaften auch ausleben. Darum dürfen wir den Satz, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, nicht falsch verstehen. Im Sinne, dass Gott nur denen barmherzig ist, die selbst barmherzig sind. Nach dem Motto, so wie du mir, so ich dir. Nein, ganz und gar nicht. Oder eben, so wie Gott, so ich dem anderen. Die menschliche Barmherzigkeit ist nämlich nicht Voraussetzung für die Barmherzigkeit Gottes, sondern die Konsequenz der bereits erfahrenen Barmherzigkeit Gottes. 100-fach steht in der Bibel, dass der himmlische Vater sich bedingungslos seinen Kindern erbarmt. Zum Beispiel heißt es im Klagelieder 3 sogar, die Barmherzigkeit des Herrn ist alle Morgen neu. Jeden Morgen ganz neu. Und in ganz vielen Gleichnissen macht Jesus diese unverdiente Barmherzigkeit Gottes deutlich. Zum Beispiel im Gleichnis des barmherzigen Samariters, davon hören wir nachher noch etwas, oder im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Es war immer Jesu Anliegen, den Menschen Gottes Charakter und seine Liebe zu zeigen. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. So heißt es im 2. Mose, die Barmherzigkeit und gnädig ist der Herr, reich an Güte und Treue. Und in den Psalmen lesen wir immer wieder, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dann kam Jesus, sozusagen die Inkarnation von Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Paulus schreibt es so ausdrucksstark an Titus. Gottes wunderbare Gnade hat sich in der Person Jesu Christi manifestiert und jedem Menschen die Erlösung gebracht. Titus 2,11. Oder wie es die NGÜ sagt, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Jesus verkörperte die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Er hat Gottes Gnade und Barmherzigkeit sichtbar und erfahrbar gemacht. Er hat sich immer wieder den Sündern zugewandt. Er hat Schuld vergeben, er hat geheilt, Würde wiederhergestellt, etc. etc. Meiner Meinung nach ahmen wir in keiner anderen Seligpreisung Gott mehr nach, als wenn wir Barmherzigkeit zeigen. Denn Gott selber wird durch seine Barmherzigkeit definiert. Wenn wir erkennen, dass wir rein gar nichts selber verdient haben, wenn uns bewusst ist, dass wir alles, was wir haben und sind, allein Frucht seiner unverdienten Gnade und Barmherzigkeit ist, dann bricht das jeden Stolz und Selbstgerechtigkeit in uns. Ich glaube, der Schlüssel, um einen barmherzigen Menschen zu werden, besteht darin, ein gebrochener Mensch zu sein. Die Kraft der Barmherzigkeit zeigt sich, erwächst durch das tiefe Bewusstsein, dass man alles, was man hat und ist, allein Gottes Barmherzigkeit zu verdanken hat. Ein Gesetzlehrer wollte mal von Jesus wissen, was man tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Eine wesentliche Frage im Leben. Sehr gut, sich dieser zu stellen. Jesus stellte ihm eine Gegenfrage. Nämlich, was sagt das Gesetz dazu? Der Mann wüsste natürlich die richtige Antwort. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Nun stellte der Mann eine etwas dümmliche Frage und sagte, ja, wer ist denn mein Mitnächster? Darauf erzählte Jesus folgende Geschichte, aus der wir sehr viel über Gottes Barmherzigkeit und auch seinen Anspruch an unser Handeln lernen. Es ist wohl eines der bekanntesten Gleichnisse in der Bibel. Wir wollen es trotzdem lesen und etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von den Wegbelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis auf Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der auch dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Jesus malt uns hier ein glasklares Bild von der Barmherzigkeit und ihres Gegenteils vor Augen. Es geht nicht einfach darum, einen netten Menschen zu sein oder etwas Gutes zu tun. Wenn wir die Geschichte genauer betrachten, sehen wir, dass der Samariter über die Maßen großzügig handelt. Zuerst ein paar bekannte Fakten. Der Weg von Jerusalem nach Jericho ist ca. 27 Kilometer lang und geht steil bergab. Er war berüchtigt als eine gefährliche Wegstrecke. Nicht nur wegen des steilen Gefälles, sondern eben genau wegen den Räubern, die dort oft Überfälle veranstalteten. Die Hauptakteure in dieser Geschichte ist ein unbekannter Wanderer, die Räuber und natürlich eben der Priester und der Levit, die zur religiösen Elite gehörten, und ein Samariter, der zum damaligen Abscham gehörte. Es war damals sogar ein Schimpfwort, du Samariter. Barmherzigkeit hat in dieser Geschichte drei Aspekte. Ich möchte immer auf Jesus hinweisen und auch auf unseren Auftrag darin. Erstens, Barmherzigkeit sieht die Not. Im Vers 33 lesen wir: Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Jesus sah uns und er sieht uns und hat Mitleid mit uns. Sehen wir auch hin oder schauen wir weg? Bewegt das, was wir sehen, unser Herz? Nehmen wir Notiz von der Not dieser Welt oder sind wir schon so abgestumpft? Zweitens, es blieb nicht nur bei Mitgefühl. Das Mitgefühl ließ Taten folgen. Er ging zu ihm hin, verband seine Wunden und goss Öl und Wein aus. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Tier und brachte ihn zur Herberge und kümmerte sich um ihn. Vers 34. Genauso Jesus. Er kam zu uns und er ließ sich sogar selber von uns schlagen. Er wurde sogar selber verwundet, damit unsere Wunden geheilt werden. Und bildlich gesprochen stieg auch er von seinem Pferd und setzte uns darauf. So sagte schon der Psalmist: Herr, du bist mein Schutz und meine Hilfe. Du hältst mich mit deiner mächtigen Hand. Deine Herablassung macht mich groß. Psalm 18, Vers 36. Sind auch wir bereit, von unserem Pferd abzusteigen und einem Schwächeren zu helfen? Setzen wir, bildlich gesprochen, unsere Feinde aufs Pferd und führen es zum Hotel, dem Ort der Versorgung? Drittens, Barmherzigkeit lässt sich etwas kosten. Wir lesen, am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Gastwirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Vers 35. Zuerst merken wir bei genauerem Betrachten, dass der Samariter mit den Verwundeten dort in der Herberge übernachtete. Es war sicherlich nicht sein ursprünglicher Plan gewesen, auf dieser relativ kurzen Strecke zu übernachten. Aber er ließ seine Pläne durchkreuzen. Dann bezahlte er auch noch dafür. Laut dem Gleichnis der Tagelöhner war ein Denar den Lohn für einen Tag Arbeit. Aber anscheinend war der Herbergenpreis jedoch so niedrig, dass der Verwundete locker 2 Monate hätte bleiben können. Außerdem gab der Samariter dem Wirt gewissermaßen einen Blankoscheck, in dem er sagte, sorge für ihn, was immer es kostet, ich gebe es dir auf der Rückreise. Das spricht doch von unglaublicher Großzügigkeit. Und genau so ist unser Gott. Was sich Jesus unsere Rettung kosten ließ, davon reden wir gar nicht. Die Frage stellt sich uns, was lassen wir uns Barmherzigkeit kosten? Warum entschied sich Jesus dafür, das Gegenteil von Barmherzigkeit mit einem Priester und einem Levit zu veranschaulichen? Warum wählte er explizit religiöse Personen aus, um dies zu veranschaulichen? Vielleicht sollte es eine Warnung an uns alle sein, dass viel zu viele Menschen religiös sind und in der Mechanik religiöser Aktivitäten gefangen sind, ohne ein Auge zu haben, um die Not zu sehen, ohne ein Herz, das mit Mitgefühl antwortet. Ich möchte den Bogen sogar noch etwas weiter spannen. Ich nehme mal an, dass die allermeisten von uns, wenn wir einem Verletzten vorbeigekommen wären, ihm wahrscheinlich helfen würden. Vielleicht nicht ganz so extravagant wie der Samariter. Im Beispiel aber, sicherlich würde niemand von uns jemand blutenden und verletzten Menschen einfach liegen lassen. Ich hoffe zumindest sehr. Warum half der Priester und der Levit nicht? Sie kannten doch beide das Gebot der Nächstenliebe. Ich denke, sie stellten einfach ein anderes Gebot höher. Sie hatten vermutlich Angst, sich zu verunreinigen. Und hier möchte ich ansetzen. Ich glaube, auch wir stehen in der Gefahr, wegen unserer religiösen Überzeugung, seien sie gut oder schlecht, das Gebot der Nächstenliebe zu übergehen. Vielleicht nicht ganz so krass wie in diesem Gleichnis. Aber könnte es sein, dass wir andere links liegen lassen, verletzt und blutend, weil wir unseren eigenen religiösen Vorstellungen treu bleiben wollen, weil wir nicht bereit sind, unsere persönlichen Ansichten zugunsten der Nächstenliebe beiseite zu stellen? Es macht mich sehr, wirklich sehr traurig, dass wir Christen wohl eher für unsere engstirnige Besserwisserei als für unsere offenherzige Barmherzigkeit bekannt sind. Ich finde, das hat Gott absolut nicht verdient, weil er eben so anders ist. Und Gott will ein Volk mit liebenden Anteil nehmen, wohlwollenden und barmherzigen Herzen. Er will ein Volk, das nicht nur seine religiösen Pflichten formal erfüllt. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen, nicht leere Formen. An einer anderen Stelle fragte er die religiöse Elite, oder sagte er zur religiösen Elite, wenn ihr verstanden hättet, was mit dem Wort gemeint ist, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Matthäus 12,7. Die Pharisäer, die sich strikt an jedes Gesetz hielten, hatten nicht begriffen, dass es Gott um etwas ganz anderes als bloß Gesetz erfüllen ging. Jesus scheint hier sogar anzudeuten, dass das Gegenteil von Barmherzigkeit religiöse Knechtschaft ist. Wir heute sind wohl weniger in der Gefahr, dass wir zu viele religiöse Opfer bringen, es zu genau nehmen mit dem Zehnten oder dem Sabbatgesetz oder was auch immer. Aber das menschliche Herz ist natürlich kein bisschen besser geworden. Wir sind immer noch in der Gefahr der Haarspalterei, der Besserwisserei, der Überheblichkeit, des Verurteilen, des engen Herzens. Wunderbar, Gott liebt uns dennoch und vergibt uns. Seine Barmherzigkeit ist wirklich unglaublich riesig. Ihm war und ist die Not der Menschen immer wichtiger als die Schuld. Davon motiviert handelte er. Seine Barmherzigkeit hat den ganzen Weltlauf komplett verändert. Der Priester fragte sich vielleicht, was geschieht mit mir, wenn ich dem Mann helfe? Der Samariter stellte sich eine ganz andere Frage. Was geschieht mit dem Mann, wenn ich ihm nicht helfe? Und das ist die entscheidende Frage auch für uns. Was würde uns geschehen, wenn Gott uns nicht geholfen hätte? Und was geschieht mit unseren Nächsten, den Flüchtlingen, den Kindern, den Alten, denen am Rand, den weiß ich wer was, wenn wir uns nicht einsetzen? Abschließend noch ein paar Gedanken, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Wie eingangs gesagt, Gott gibt uns einen Vorschuss an Barmherzigkeit. Wir können und müssen Gottes Barmherzigkeit nicht verdienen. Jesus macht mehrfach deutlich, dass er von uns erwartet, dass das, was wir empfangen haben, wir auch weitergeben sollen. Matthäus 7,2 zum Beispiel. Denn wenn ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst verurteilt werden. Und nach dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Oder über die Vergebung, Matthäus 6,14 und 15. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen auch vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ziemlich hart und ganz klar. Es ist ein göttliches Prinzip. Das, was wir empfangen haben, das sollen wir weitergeben. Das soll fließen durch uns durch. Wir sollen Kanäle sein. Und es ist ein göttliches Prinzip. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das bezieht sich auch auf unser ganz normales Zusammenleben. Wenn jemand immer unfreundlich und hässig ist, kann er nicht erwarten, dass andere freundlich und zuvorkommend mit ihm sind, oder? Scheinlich logisch. Wir haben so viel Barmherzigkeit erfahren. Lassen wir sie weitergeben. Lassen wir uns von der Not des Nächsten berühren. Schauen wir nicht einfach gleichgültig weg. Drehen wir uns nicht in unserem egoistischen kleinen Kreis, in der frommen Religiosität. Lassen wir Jesus durch uns wirken. Jesus hat es uns vorgemacht, wie man lebt. Jesus ist gekommen und hat sich klein gemacht, hat sich auf unsere Ebene hinabgegeben. Wollen wir doch so Menschen sein, die ihm ähnlich sind, die ihn verherrlichen. Das Ende dieser Seligpreisung ist: Darum lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, wir wollen, dass sie unseren Vater im Himmel preisen, denn er hat es verdient. Er ist ein wunderbarer Gott. Er hat uns so viel geschenkt. Wir wollen weiterschenken. Ich möchte noch beten. Und Vater, ich danke dir wirklich für all den Segen, die wir bekommen haben. Wir sind so gesegnet in dir, so reich gemacht in allen Stück. Herr, über die Masse hast du uns gesegnet und mit Gutem versorgt. Und wir wollen Kanal sein. Wir wollen, dass du gross rauskommst, Herr. Gerade jetzt in dieser schwierigen Situation, wir wollen für Menschen ein Segen sein. Wir wollen Hoffnungsträger sein. Wir wollen Menschen ein Licht sein, Herr. Hilf uns, über unseren Schatten zu springen und einfach grossherzig zu sein, so wie du grossherzig bist. Danke, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass dein Geist in uns wohnt, wo uns dazu befähigt. Preisen und ich ehre dich, Herr. Amen. Amen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Seid gesegnet und macht's gut. Tschüss miteinander.